ein wunderbares Intro für diese Episode, zu der ich alle ganz herzlich begrüße. U2, der erste Song vom Album The Joshua Tree, das erfolgreichste Album der irischen Rockband von 1987. Noch eher hat mein Gast angefangen, Musik anzumachen, und er kommt auch aus Irland. Und wenn U2 die erfolgreichsten irischen Musiker sind, dann ist er wahrscheinlich der bekannteste irische Travel-Tech-Pionier in Deutschland. Zu Gast habe ich heute Thomas Dillon von ehemals Dillon Communication Systems Merlin, heute Geschäftsführer von A3M. Mein Name ist Roman Borch, das ist der Travelholics Podcast, und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
A warm welcome to the Irish Travel Tech Pioneer Tom Dillon in Hamburg. Good morning, Tom.
Guten Morgen, Roman. Hi.
Ja, schön, dass wir auf Deutsch sprechen können. Du bist schon lange in Deutschland. Na, wann bist du eigentlich nach Deutschland gekommen?
Oh, Anfang der 80er Jahren. Das war direkt nach dem Studium. Und dann, ich hatte damals keine, ja, Lust, das ist vielleicht das falsche Wort, in Irland zu bleiben und dann so nach dem House on the Hill irgendwie anzustreben. Ich wollte ein bisschen von die Welt sehen. Und der ursprüngliche Plan war, von der Ostseite oder Irland von der Ostseite zu verlassen und eines Tages dann von der Westseite wieder anzukommen. Ich hatte eine Adresse in Hamburg. Wir hatten damals, während meines Studiums, habe ich ein bisschen irisches Folklore gespielt. Und wir haben uns da einfach, wir waren vier Jungs, und haben uns auf dem Weg nach Rosslare, das ist ein Hafen in Südostirland, nach der Havel gefahren. Und dann haben uns dann knapp über eine Woche nach Hamburg heraufgearbeitet. Wir sind in Hamburg angekommen. Ich hatte dann die Adresse von einer Kneipe, wo Musik gespielt wird. Aber irische Musik gespielt wird. Diese Irish Pop Szene war damals so nicht so ausgeprägt wie heute. Also, eine Irish Pop in Hamburg war damals, wenn der Besitzer irgendwann mal in Irland war oder eine Fabel für irische Musik hat. Und dann Musik, entsprechend auch Musik, irische Musik gespielt hat. Und dann, ja, wir haben live gespielt und dann über die Kneipe gewohnt.
Das war richtig. Okay, also war ein bisschen wie die Beatles in Hamburg. Also so ein bisschen Beatles-Adventure.
Ja, genau. Die haben ein bisschen mehr draus gemacht.
Ja, okay, aber die haben auf der anderen Seite weniger in Travel-Tech gemacht. Da kommen wir aber nachher zu. Es ist ganz spannend. Also ihr habt dann wahrscheinlich so Irish Folk gemacht, genau. so ganz klassisch, was man heute noch in Irish Pubs hört. Genau. Also nicht so sehr die Punk-Variante von den Pokes.
Nee. Also wir haben in Kneipen gespielt, wir haben sogar in Clubs in Hamburg gespielt und den Tag über auf die Straße gespielt. So klassischer Busking sozusagen. Und damals war es noch erlaubt und dann, heute sicherlich auch, aber da unten in der Spitalerstraße in Hamburg. Also wenn ich irgendwo mit der Bahn Abreise morgens oder abends ankommen, hat es immer so eine wehmutige, nostalgisches Gefühl, weil es ist dann direkt an der Spitalerstraße. Da haben wir damals unsere Unterhalt verdient. Und dann, es war klasse. Muss man gemacht haben. Also, eine für sich in meinem Lebenslauf kann ich schreiben, so ein Professional Musician gewesen zu sein, weil von nichts anderes haben wir damals gelebt.
Ja, habt ihr auch Alben aufgenommen oder habt ihr
tatsächlich? Nein. Ja, irgendwann wurde unsere Geigerspieler weggeheadhunted. Oh. und dann gingen wir quasi ein bisschen auseinander. Und dann musste ich schauen. Ich wollte dann in Hamburg bleiben. Ein bisschen so, wenn du später die Frage stellst, also mein Leben in Deutschland Revue zu passieren. Ich sage darauf immer, man muss lediglich ein paar Episoden von Rosamunde Pilcher angucken, und das ist mein Leben in Deutschland.
Entschuldigung, Tom, aber ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen komplexer. Denn, das ist ja nicht nur das. Also neben der Touristik und neben Tech und so weiter ist ja auch Musik meine zweite Leidenschaft, und ich fange ja traditionell diese Episoden von den Digi-Talks im Travelholics Podcast immer mit einem Song an. Ich habe diesmal sehr berühmte irische Künstler ausgesucht, die 1980 ihr erstes Album hatten, mit U2.
Ich habe U2 wirklich sehr oft live gesehen, und dann das letzte Mal vor 2 Jahren in Hamburg, in deren Indoor,
diese gigantische Innocence.
Ja. Und das ist schon gewaltig.
Genau, und das bringt mich aber auch ein bisschen auf das, was du dann später gemacht hast oder heute ja immer noch machst, nämlich tatsächlich auch so innovativ wie U2 ist und sich immer neu erfindet und neue Dinge ausprobiert, hast du ja dann angefangen, dich auf Technology, also Travel Tech speziell, auszurichten. Ich glaube, 1990 hast du Dillon Communication Systems gegründet.
Genau. Und ja, das ist so, davor gab es eine andere, eine kleine Firma, das nennt sich Tracy, war sehr unbekannt, aber das war so die erste, sagen wir, ja, Begegnung mit der Reiseindustrie sozusagen.
Tracy?
Ja, wir hatten das war Travel Agency Administration System. Und es war wirklich so eine winzig kleine Applikation auf PC-Basis, Standalone. Das damals gab es keine Local Area Network, gar nichts. Und dann, aber der erste richtige Einstieg, das war damals Dillon Communication Systems. Und anders als wenn du das vergleichst jetzt mit Musiker oder mit Komponisten, die fangen mit einem leeren Blatt an. Und dann, als ich damals angefangen bin, habe ich gesagt, man guckt auf den Markt, also ich hatte dann schon in 1990 ein bisschen Erfahrung in der Touristik dann gesammelt und gesehen, dass eine Lücke im Markt war. Und diese Lücke im Markt war damals stark, bevor Amadeus überhaupt, oder Amadeus war schon am Werden, aber die Gesellschaft in Deutschland hieß damals noch Start. Die hatten halt zwei Funktionen, einmal eine Ayakte-Funktion und einmal halt die Touristikfunktion. Die Touristikfunktion hatten die 33 Veranstalter direkt online über die Turmemaske. Die TUI waren immer so ein bisschen anders. Und dann damals waren vielleicht 260, 70 andere Reiseveranstalter in Deutschland tätig. Klassische Hetzelreisen, Air Marine, alle solche, unglaublich viele Mittelständler damals. Und dann, die waren nicht online über Start, um die zu kontaktieren, mussten eine BTX-Seite aufrufen, den sogar mit Fax oder anrufen, und dann dort wurden die gebucht. Und dann, selbstverständlich haben die eine größere Vertriebsnachteil gegenüber Start. Größere Reisebüros, die größere Reisebüroketten haben Start damals im Einsatz gehabt, aber das waren auch die Reisebüros, die am Umsatz stärksten waren. Und wenn man jetzt ein Ancenter oder Novosol oder Öger gewesen ist, dann mussten die auch in solche Reisebüros rein. Und dann meine Idee war damals eine Leitung zu Start quasi zu kaufen und diese Leitung dann an einem Rechner anzuschließen und an diesem Rechner wiederum dann sollten mittlere, kleinere Veranstalter angeschlossen sein. Und dann war der damalige Geschäftsführer Dr. Jürgen Bommer von Start einverstanden. Und dann wir haben buchstäblich dicke Leitung zu Start gekauft. Wir haben ein Rechenzentrum, wo das anschließen. Heute wird man das Server nennen. Installiert. Wir haben Software, Transaction Processing Software gebaut. Sehr, sehr Hochleistungssoftware, so das konnten wir gut. Und damit dann fingen wir an, Veranstalter an unserem System anzuschließen. Wir haben es damals Robin genannt. Robin in Sherwood Forest hat von den Reichen genommen und es den Armen gegeben. Und wir haben gesagt, wir lassen dann den kleinen mittelständischen Veranstalter sich im Markt genauso präsentieren wie die großen Reichen. Der Grundvoraussetzung, und das ist das, was mir unglaublich geholfen hat, und da wo auch der Jürgen Bommer damals von Start einverstanden war, wir wollten kein Zweiklassensystem bei Start entstehen lassen. Das heißt, für diejenigen, die sich mit dem Corona-Maske gut auskennen, das sind logischerweise nach wie vor viele Touristiker, es gab ein Veranstalterfeld, und wir wollten in diesem Veranstalterfeld, dass auch unsere Veranstalter namentlich genannt werden. Also jetzt nicht, dass irgendwo Robin-Öger reinkommt. Da muss dann der Veranstalter direkt eingegeben werden. Und dann hatte das aus Reisebüro-Sicht war nicht ersichtlich, ob das jetzt ein großer, wohlhabender Veranstalter direkt an Start angeschlossen war oder ein kleinerer, speziell Veranstalter oder mittelständischer Veranstalter an uns. Und wir sind sehr groß damit geworden. Wir sind wirklich sehr groß. Und dann mit Stolz weiß ich noch, ich war in einem Start-User, also irgendwann dann wurde aus Start Amadeus und irgendwann wurde Start Amadeus. Und dann ich stand da, glaube ich, im Sheraton Hotel in Frankfurt und dann Robin war quasi der größte Veranstalter in Start, also über, was über eine Leitung geliefert wurde. Und ja, das war hervorragend. Und das hat dann so eine Mindset bei Amadeus damals entwickelt. Was sind wir? Sind wir Konkurrenz oder sind wir ein Subcontractor sozusagen oder ein Zulieferer? Buchstäblich waren wir eine Zulieferer. Also dann hatten wir auch Busveranstalter angeschlossen, eine komplett neue Sparte. Die Reisebüros haben es genossen. Die Reisebüros haben plötzlich richtig Value for Money gehabt in deren Amadeus Terminals. Plötzlich war der Anzahl von Veranstaltern von 30 auf 130 gestiegen. Das heißt, wir mussten weniger telefoniert, weniger gefaxt werden. Man konnte im Dialog mit dem Reisenden alle möglichen Veranstalter an Land buchen. Eine Steigerung der Kompetenz auch in einem Reisebüro. Aber es entwickelte sich dann bei Start damals zwei unterschiedliche, ja, Mindsets. Sind wir Konkurrenz oder sind wir Zulieferer? Konkurrenz hat gewonnen. Ich habe dann ich habe was gelernt, was bei dem mich begleitet hat. Unsere USP damals gegenüber Start war klar, haben wir technisch, wir waren technisch gut, wir haben gute Software gebaut, aber unsere Auftritt im Markt, wenn ich jemanden anrief, und dann sagt, willst du nicht bei uns angeschlossen sein, anstatt direkt bei Start? Ich sage, ja, was haben wir da für einen Vorteil? Und meine Antwort war Preis. Und Preis ist kein USB. Denn Preis ist der einzige USB, den man nachmachen kann. Und das haben dann die Leute, die bei Amadeus damals uns als Konkurrenz gesehen haben einfach den Kosten reduziert mit der Argumentation, unsere Investment in Turma hat sich dann ausgezahlt, haben es Investment zurückverdient, also jetzt können wir unsere Preise entsprechend reduzieren und die waren dann preisgleich mit Robin, mit TCS. Und dann hatte ich ein Problem. Ich musste dann eine weitere USP und eine weitere USP und das war wirklich eine sehr schwere Entscheidung, weil es ist dann ein bisschen eine Kampfansage, war einfach ein System zu bauen, bevor ich da reingehe, die technische Welt hat sich ein bisschen entwickelt, während Robin groß geworden ist. Wir haben plötzlich, PCs waren in den Reisebüros, Local Area Networks waren erhältlich, ISDN gab es als Standard-Kommunikationsweg. Und dann
ich muss mal kurz unterbrechen für die, die hier zuhören, ja. die noch nicht so alt sind wie wir beide. Wenn Tom erzählt, es war eine dicke Leitung zu Start, dann war das ein Bruchteil von dem, was heute jedes Mobiltelefon an Bandbreite hat. ISDN hatte eine Durchsatzgeschwindigkeit von 28,8 K. Bit pro Sekunde. Wir reden heute über Gigabit pro Sekunde. Das sind also ganz andere Geschichten. Da wurden wirklich kleine Datensätze übertragen. Die Übertragung von Bildern war völlig illusorisch. Mhm. Aber dennoch, und das möchte ich ganz gerne auch mal einwerfen, wenn man das betrachtet, was du gemacht hast, ist eigentlich, dass du vor 30 Jahren angefangen hast, wirklich zu digitalisieren. Ja, dass man wirklich gesagt hat, okay, das, was heute immer noch auf der Tagesordnung steht bei vielen, wir switchen Prozesse von, sagen wir mal, analogen Kommunikation in Richtung digitale Kommunikation, der Anschluss an Veranstalter. Und ich kann mich sehr gut erinnern, weil ich habe 1990 mein erstes Reisebüro eröffnet. Yeah. Ich hatte die Leute von Tracy bei mir im Büro, die das Produkt vorgestellt haben. Wir haben natürlich auch einen Merlin-Anschluss gehabt, dann später von DCS. Yeah. Yeah. Und wir hatten auch ein Startterminal mit einem Startmodem, was 9600 K-Bit übertragen hat und das war gigantisch schnell und hat 1000 Mark im Monat gekostet. Also so ungefähr waren ja die Größenordnungen. Ja. Aber erzähl weiter. Na? Also wie ging es weiter?
Ja, also ein bisschen zu der ob das Digitalisierung wurde. Ich meine, klar, im Nachhinein kann man das Kind so taufen. Aber was wir damals gemacht haben, wir haben einfach konsequent die Technologien verwendet, die sich damals geboten haben. Und nur weil es neu war, muss es nicht unbedingt kompliziert sein. Und klar, Preis war immer ein Issue. Preis war sehr, sehr wichtig fürs Reisebüro. Kennst du selber? Ich meine, 1000 Deutschmark für ein Terminal. Das ist wirklich off the radar screen sozusagen. Und dann, wir haben gesagt, wir haben damals dann über 120 Veranstalter an unserem Rechenzentrum angeschlossen. Das Ding ist richtig gewachsen. Also wir hatten richtig viele leuchtende Lämpchen in unseren Computer, Raum und dann haben wir richtig viel Durchsatz. Und dann ich musste dann ein USB zu haben und ein USB ist war dann der erste Multi-CRS-Ansatz, wo wir auf Sabre, Galileo und damals auf Worldspan zugegangen sind und gesagt, wir entwerfen für euch auch eine Tourmaske und an diese Tourmaske liefern wir euch unsere ganze Veranstalter. 110, 120 Stück an der Zahl. Und dann eine Günter Holzschuh damals bei Geschäftsführer von Galileo oder wie heißt er? Pastor von Heinzchen von Amadeus, ich weiß nicht, ob der Name hier was sagt. Aber das fand ich von einer Konzeption, Entschuldigung. Die haben gesagt, wunderbar, Tom, die 120 Veranstalter sind klasse. Aber wir hätten ganz gerne auch die ganz Großen. Und dann, also die Thomas Cooks, die LTUs und Nicolette, auch die TUIs dieser Welt. Und dann, wir sind dann mit, zu den großen Veranstalter gegangen und gesagt, wir schließen euch bei uns an. Und ihr seid dann über die gleiche Leitung, die ihr zu Amadeus habt, beziehungsweise über die gleiche Logik, bei uns angeschlossen. Ihr seid dann in Deutschland über Galileo buchbar, über Sabre buchbar. Ja, aber in Deutschland gibt es nicht so viel Galileo, sondern dafür in der Schweiz und Österreich. Und dann, und dort haben wir dann peu à peu die großen Veranstalter angeschlossen. Und dann zum Schluss hatte ich dann einen Termin oder mehrere Termine, in Hannover, bis da Entscheidung zu unserem Gunsten getroffen wurde. Und wir hatten dann ein Call von den TUIs. Das war, glaube ich, das war an einem Mai. Das muss 97 gewesen sein. Da haben wir gesagt, Dylan, wir haben hier eine ganz merkwürdige, also eine andere Anschlussart als Thoma, Screen Emulation. Und du hast Zeit bis September, das zu integrieren. Ab dann machen wir ein Freeze und dann hast du die nächsten Chancen ein Jahr später. Und dann, das war unsere Aufgabe, die TUI anzuschließen und das haben wir tatsächlich dann realisiert. Und auf einmal haben wir alle bedeutende Veranstalter online bei uns gehabt. Und das dann, währenddessen haben wir eine Windows-Anwendung gebaut. Man konnte dann verschiedene Windows gleichzeitig aufrufen. Dann hat man, also eine Use Case war dann, ruft man eine Thomas Cook Maske oder ruft man Thomas Cook auf, gibt man dann Hamburg, Palma de Mallorca ein, währenddessen macht man ein zweites Fenster auf, dann ruft man eine ähnliche Veranstaltung, hat gesagt, warum machen wir denn mehrere Fenster auf? Wir könnten einfach Destination eingeben, wir könnten Abflughafen eingeben und wir könnten die Zeiten eingeben und dann im Hintergrund konnten wir alle Veranstalter durchsuchen. Und das war unsere erste Shop-Anwendung. Und dann, das war quasi Bistro Live damals. Und dann, das war am Anfang lediglich eine Aussage treffen können damit. Und dann irgendwann hatten wir gesagt, direkt aus dem Shop konnte man dann direkt buchen. Dann haben wir Gerte integriert und bei die einzelnen Angebote konnte man das entsprechende Bild. Also Digitalisierung kam dann tatsächlich dazu.
Ja, tatsächlich. Dann, die Digitalisierung hört ja dann nicht auf, wenn man das einmal angeschlossen hat. Das ging ja weiter, die großen Herausforderungen, die wir heute haben. Und wenn du, frage ich dich auch gleich mal, wenn du dies heute betrachtest, das Bild in der Landschaft, in der Vertriebslandschaft oder auch in der Technologielandschaft, wie Veranstalter funktionieren, welche Rolle spielen da eigentlich GDS noch? Und wenn man sich die Protokolle anschaut, auf denen die Daten transportiert werden, wenn der Content plötzlich ganz anderer Form vorliegt und wenn ja letztlich ja auch das Nutzerverhalten ein anderes ist. Das heißt, die reine Buchbarkeit eines touristischen Angebots, die war ja früher ein Stück weit sicher an den touristischen Vertrieb exklusiv gekoppelt. Das ist heute entkoppelt worden. Also würde heute sowas nochmal funktionieren oder würde man heute einfach anders losgehen?
Ich meine, sagen wir so, die Convenience ist immer so eine schöne Sache. Das heißt, wenn man jetzt viele verschiedene Angebote über einen Kanal, über eine Plattform erhalten kann, ist sicherlich eine schöne Sache. Das war der CDS-Markt der Vergangenheit. Klar, ich bleibe jetzt nur bei Touristik, weil Airline ist ein ganz anderes Szenario. Aber heute, man ist gefangen, also der eigene Innovation, wenn man als Anbieter auftritt, man ist gefangen mit Innovationsgrad der Systembetreiber. Und wenn man auf einer Seite alles auf einem Standard drückt, das ist sicherlich für diejenige, der damit umgeht, sehr komfortabel und wie gesagt sehr convenient. Aber die einzelnen Veranstalter tauchen dann quasi in einer Turnmaske als MeToo auf. Oder wo kann man seine Leistungen richtig hervorheben? Wo hat man eine Differenzierungsmerkmal? Und das heißt, durch die Plattform, die wir heute haben, ja, klar, ich meine, da sind keine Grenzen mehr gesetzt. Ich bin froh, keine GDS mehr zu sein oder keine CRS mehr zu sein. Wobei, manchmal denke ich, wie du weißt, hatten damals, als Merlin und mein Markt richtig groß geworden ist, und haben 4.500 Reisebüros angeschlossen. Und dann irgendwann kam Sabre, und dann hatten wir eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Sabre, an dem wir, wie gesagt, alle unsere Reiseveranstalter da reingeliefert haben. Aber irgendwann kamen die und gesagt, wir hätten ganz gerne so eine unsere Zusammenarbeit also auf eine engere Plattform gestellt. Wir würden uns gerne an euch beteiligen. Und damals war ich noch relativ jung an deiner, und da bist du dann ein bisschen geblendet. Ganz ehrlich, also ein bisschen geblendet bei diesem Deal. Im Nachhinein, also wenige Jahre später, hätte ich gesagt, hätte ich bloß ein paar Jahre länger gewartet. Und dann hätte man viel mehr machen können. Wenige Monate nachdem Sabre bei uns eingestiegen sind oder bei mir damals eingestiegen sind, ich hatte die Möglichkeit, eine Bistro zum Beispiel teilweise an DCS zu integrieren, zu mergen. Das musste durch Gremien gehen, ob das gestattet wurde. Das ist mir untersagt worden. Aber ich habe gesagt, wenn wir damals solche Sachen gemacht haben, also gerade eine Bistro, später wurde das Entertainment draußen, wir wissen, was da draus geworden ist. Ich hätte Interesse, oder da wäre sicherlich auch irgendeine Dynamic Packaging Tool dann entstanden. Ob Ralf Usbeck dann der Erfinder von Clear Hub gewesen wäre, weiß ich nicht, da hätten wir sicherlich auch unseren Beitrag dazu geleistet. Aber wie gesagt, die Uhr kann man nicht zurückdrehen. Ich bereue es auch nicht, und da verstehe ich nicht falsch, ich bereue es auch nicht. Wir haben damals sicherlich einen guten Deal gemacht, und dann, da habe ich einfach dann, glaube ich, 5 Monate mit Sabre zusammengearbeitet als Vice President, und dann ich wollte unbedingt wissen, wie das denn ausschaut, auf in einem amerikanischen Konzern zu arbeiten. Und alles, was ich vermutet und befürchtet habe, haben sich bestätigt.
Ist es so, ja? Okay, ich kenne es ja nur als Gerücht, aber ich kann es natürlich ein Stück weit nachvollziehen. Du bist ein junger Mensch, kommst mit einer Folkband in Hamburg an, wohnst über einer Kneipe, und anschließend kommt Sabre, was ja schon eine weltweit agierende Plattform ist, und sagt, hey, wir würden gern bei dir einsteigen für 1-2 Mark, und dann ist man sicher auch ein bisschen stolz, und da kann man auch im Nachhinein nach wie vor gratulieren. Die Innovationen, die hören ja nicht auf, aber es ist ja auch ein Stück weit so, ich weiß nicht, ob du das auch so bewertest, aber ab und zu sieht man doch, dass so in Mergern, dann, also wenn eine Company eine andere übernimmt, dann oft die Innovation ein Stück kleiner wird. Also dass man sagt, okay, es wird dann einfach eingemeindet, es wird wir erleben das auch mit den Lösungen, die wir machen, ne? dann wird das dann erstmal ausgeliefert, dann ist es im Markt, und plötzlich merkt man, okay, jetzt sind alle froh, dass sie es haben, aber Weiterentwicklung oder so hört dann auf. Also das ist dann so ein delivered und Schluss. Ne? Ja. Das ist dann ein bisschen weit vorbei. Ich muss noch eine Fußnote unterbringen für die Zuhörer, die nicht im Reisebüro arbeiten. Also Bistro ist ein Preisvergleichssystem, das ist nicht ganz unwichtig. Und das Thema online zu machen und jetzt verfügbar zu machen, heute ist es überall bekannt, heute macht jeder über alle möglichen Systeme, auch im Web, Preisvergleiche. Früher war das eine recht exklusive Anwendung, und die hat den Markt in der Touristik ja wohl nachhaltig verändert. Ne? Ja. Ein anderes Thema, was alle Plattformen haben, die sich mit der Touristik beschäftigen, war immer Content, ist heute noch immer Content. Ja. Ne? Sowohl der buchbare Content als auch der nicht buchbare Content. Wenn du das heute betrachtest, die heutige touristische Landschaft, wo sind da in deiner Sicht die größten Baustellen, die noch abzuarbeiten sind? Kannst du das sagen?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Das kriegen wir jetzt in der Zeit sicherlich nicht runter. Verbindlichkeit. Ich meine, das hängt davon ab, aus welcher Sicht man das Ganze sieht. Ist man wirklich price conscious? Und da will man logischerweise jetzt eine 3-4 3-Sterne-Hotel für die 7-14 Tage auf Ollermann oder wo auch immer. Und da möchte man gerne die Euros, die man dann bei der Buchung spart, da unten in Ballermann ausgeben. Absolut eine Marktsegment, sehr predictable sozusagen. Da kann man wirklich gute Produkte dafür herstellen. Die Herausforderung kommt, ist, umso individueller man ist. Und dann, ich meine, die Bedürfnisse, die wir haben, also bei uns ist es ein bisschen anders, aber die Bedürfnisse, die ich in meinem Freundeskreis sehe, man möchte einfach heute individuell angesprochen werden. Ich weiß damals, ich bin jetzt auf der zweiten Bildungsweg, was Familie angeht, das ist meine zweite Ehe. Und in meiner ersten Ehe hatten wir, man hatte 3 Kinder. Und dann, wir haben immer wieder im Oktober sind wir in dem gleichen Ziel. Im gleichen Ziel. Wir waren immer nach Palma de Mallorca geflogen. Wir hatten da, Entschuldigung, jetzt bei der Angeberei, wir hatten uns immer ein Robinson Club gegründet. Und wir hatten unglaublich viel Spaß da gehabt. Das Problem war, wir haben es immer viel zu spät gebucht. Weil, es ist einfach so. Und dann, wir haben es immer wieder gemacht. Und ich habe gefragt, aber das wissen die doch. Die wissen das doch. Das ist ein Reisebüro um die Ecke. Und warum sagen die einfach, Dylan, bucht es mal vorsichtshalber Option. Es kostet erstmal gar nichts. Wenn es droht, Geld zu kosten, melden wir uns. Aber du hast es erstmal sicher. Ich habe gesagt, wieso machen wir das nicht? Und dann, die Frage stelle ich mir noch heute. Aber, man möchte heute, erkannt werden, wiedererkannt werden, wenn jetzt meine Kinder nicht mehr einstellig alt sind, wenn meine Tochter plötzlich Teenager ist, dann muss das doch wissen. Dann muss das doch wissen, dass ein Teenager andere Bedürfnisse hat als einen 8-Jährigen. Und das sind einfache Sachen. Und ja, ich meine, wir haben heute, die Leute, die heute Vertriebsstrategien oder Marketingstrategien oder CRM entwickeln, die haben eine ganz andere Mindset. Und die haben wirklich auch Technology zur Verfügung, die sowas viel, viel einfacher realisieren lässt als das andere. Ob das jetzt Artificial Intelligence ist, dass man Data Warehousing macht und man kann damit verschiedene AI-Tools da reingehen, das geht wirklich viel einfacher. Ob man persönlich angesprochen wird, wo nur der Anschein erweckt wird, das ist die andere Frage. Aber hauptsächlich ist der Kunde zufrieden. Und wenn der Kunde das Gefühl hat, persönlich angesprochen zu werden. Und wenn er sein Geld ausgibt, dann hat sich der Kreis geschlossen und alle sind glücklich. Und das ist eigentlich, was unter dem Strich bleiben muss.
Das ist, glaube ich, ein Punkt, das hast du sehr schön gesagt eben. Also A, ob es wirklich echt rüberkommt oder ob es eine Fake-Geschichte ist von der AI, das kann sein. Das andere Thema, wenn die Artificial Intelligence dann plötzlich so hyperaktiv wird mir Dinge vorschlägt, die entweder keiner wissen soll oder die wirklich nicht passen. Das ist das eine. Das andere, es ist natürlich, wie sagte Martha Lane Fox so schön, Tourism ist sexy people's business. Ne? Also es ist immer noch irgendwie ein Ding zwischen Menschen in der Touristik, was ganz wichtig ist. Deswegen auch das Thema Reisebüros. Natürlich müssen die agieren, die haben heute andere Tools, andere Möglichkeiten, können das machen. Was mich aber auch interessiert, ist das Thema natürlich, du hast es ja schon gesagt, die Individualität. Also ist es nicht, wäre nicht das Ziel, letztendlich das letzte Bett irgendwie komfortabel online verfügbar zu machen, mit allen Informationen überall und ich kann es mir selbst zusammenstellen und ergibt sich daraus nicht die Frage, dass dieses ganze klassische Tour-Operating, dieses Konfektionieren von Reiseleistungen, dass ich sage, okay, ich produziere eine Reise, stelle die dem Reisebüro ins Regal und dann hoffe ich mal, dass sie das verkaufen. Und wenn die das nicht verkaufen, dann reduziere ich den Preis oder erhöhe die Provision. Also ich habe ja nicht so viele Steuerungsmöglichkeiten. Hat sich ja mit Dynamic Packaging schon mal verändert. Aber dennoch, ist das die Frage, ist das die Zukunft des Reisevertriebs?
Aber da ist ein Marktplatz dafür da, klar. Ich meine, ich bin sehr oft mit meiner Familie auf Mallorca und wenn wir da sind und wenn wir halt die Hälfte der Maschine, ein Drittel der Maschine, ist mit diesem halt Marktsegment zu oder voll. Wunderbar, das funktioniert hervorragend und das ist eine absolute Daseinsberechtigung für so ein Produkt. Aber wenn ich sehe jetzt, wir haben die zwei unterschiedliche, sagen wir, Polen, wir haben der klassische Reiseveranstalter, wenig jetzt der MeToo-Veranstalter, aber der große Reiseveranstalter, der versuchen tatsächlich individuell persönlicher der Reisende anzufragen. Und auf der anderen Seite hat man dann die Onliner, die sagen einfach, ja, was können wir tun, um dann diese Online, diese Just-in-Time oder selbst zusammengebastelt, wie können wir mehr in der Bereich der organisierte Reise reinkommen, weil die organisierte Reise strahlt eine gewisse Sicherheit und Kompetenz aus. Und das ist das, was wir als New Kids in the Block sozusagen brauchen. Und es ist ganz interessant zu beobachten, dass die großen Etablierten versuchen selber den New Kids in the Block zu sein, haben sicherlich, was soll man sagen, Interpretationsfragen, kann man sicherlich auch Bücher darüber schreiben. Und auf die andere Seite hat man jetzt die New Kids, die versuchen so die Establishment zu werden. Und das ist eine ganz interessante Schauspiel, was da stattfindet. Aber gerade nur kurz nochmal auf deine Artificial Intelligence. Und wir hatten auch in den letzten paar Wochen auch in der Zeitung gelesen, dass größere Vertriebsketten Artificial Intelligence Tools einsetzen. Das ist, glaube ich, ein Produkt aus England, was gerade momentan die Runde in Deutschland macht. Und ich denke einfach, man geht euphorisch ran. Man nimmt diese Tools, man hat irgendwo eine Data Warehouse, sei es im Mid-Office oder irgendwo noch weiter hinten. Und man geht auf diese Daten dann mit einem Tool und da kommt ein Ergebnis raus. Und da kommt ein Ergebnis raus, dass dann, was weiß ich noch, 1000 Leute per Mail automatisch angeschrieben werden und Vorname und Nachname sind die richtige Reihenfolge. Ich meine, darum geht es. Aber dann, ohne zu fragen, darf man heute überhaupt dahin? Oder was muss ich tun, überhaupt dahin zu kommen? Muss ich vorher mich testen lassen, wenn ich zurückkomme? Ich meine, und das ist das, man geht sehr euphorisch in solche Sachen ran. Und klar, in einer perfekten Welt haben solche Instrumente eine ganz anderes Auftreten als in die Welt, die wir heute haben. Und die Welt, die wir heute haben, die wird nicht immer so schrecklich, das falsche Wort wahrscheinlich, aber das wird nicht so bleiben. Aber der Covid-Kampf ist noch lange nicht vorbei.
Und das Covid ist ja nur eins. Ich meine, wir kommen gleich auch noch auf deine aktuellen Aktivitäten mit A3M, was ja ein wichtiger Punkt ist und du hast es schon ein bisschen angerissen. Aber ich finde es ganz interessant, wenn man jetzt einfach mal darüber philosophiert, ob die Reise oder die Entscheidung für eine Reise tatsächlich nur auf Basis von harten Faktoren, nämlich Destination, Produkt in der Destination, Airline, Preis, Dauer und Verpflegungsart entsteht oder ob dann nicht auch sehr, sehr viele weiche Faktoren einfließen werden und gerade in die Zukunft und wie gut die AI dann auch wirklich funktioniert. Genau. Also ein Punkt, auch wenn ich alle Kollegen, die sich damit beschäftigen und auch wir selbst sind ja als Econ-Firm, als Agentur dabei, den Reisevertrieb mit Technologie zu unterstützen. Ich ziehe meinen Hut vor allen, die da anfangen, Lösungen zu entwickeln. Aber das Etikett Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, wird ja sehr schnell auf eine Anwendung gepackt, die eigentlich nur 2-3 Algorithmen hat und sagt, du warst letztes Jahr da, also willst du dieses Jahr wieder hin? Ja. Und Leute, die letztes Jahr da waren, die haben dann das gebucht. Also ist vielleicht auch das interessant. Das haben wir tatsächlich, wir als Reisebürounternehmer 1994, 95, haben wir mal so ein neuronales Netz aufgebaut und haben gesagt, hey, Griechenland ist ja so ähnlich wie die Türkei. Also wenn jemand nach Griechenland fährt, wäre die Türkei vielleicht auch ein interessantes Produkt. Case-Based Reasoning, diese Vergleiche von Produkten mal technologisch dargestellt und haben so eine Empfehlungsplattform gebaut.
Ja, das nur ein, wenn ich dazwischen kommen kann, das erinnert mich ein bisschen, bin ich jetzt wieder ein bisschen nostalgisch, an einer Innovation, die wir in der obersten Schublade gehabt haben, auch in diesen Merlin-Zeiten, wo wir gesagt haben, ich glaube, es war in Verbindung mit Öger damals. Und haben gesagt, wenn jetzt, ob das jetzt eine price-conscious Kundschaft ist oder nicht, man fliegt aber noch an Antalya. Wir wissen, das gibt jetzt aus Hamburg ein Durchschnittsalter 25. Es gibt eine Maschine, die nach Antalya fliegt 2 Wochen und die Leute bleiben 2 Wochen, 14 Tage da. Was wäre, wenn man vorher so eine kleine Event pre-Reise organisieren könnte? Und dass man da, die Leute können sich vorher kennenlernen. Das ganze andere dann, was vor Ort passiert, ist dann viel, ist beschleunigt oder wird sicherlich eine ganz andere Ablauf haben. Aber ist das eine Innovation? Ist das die Reisefreude damit anders? Ist es der Reise-Experience damit anders? Mit Sicherheit. Aber das nur, was du eben gesagt hast, das hat mich da wieder ein bisschen da in dieser, hat dieser ein bisschen nostalgisch gemacht.
Ja, das, was mich da so umtreibt, ist letztlich, es ist gut, das alles zu machen, aber wir sind in diesem ganzen Bereich wirklich erst sehr am Anfang. Und ja. Es ist kein Feigenblatt, was man sich jetzt schon ankleben darf und sagen kann, hey, AI haben wir jetzt auch, jetzt machen wir mal das Nächste. Ja. Sondern es gibt kluge Startups. Na, ich habe einen Podcast mit dem Nick Götz von Adigi gemacht zum Thema Artificial Intelligence. Die haben da eine spannende Anwendung. Aber die sind alle erst im Trevo-Trend, hatte ich mal. Also es sind schon einige, die wirklich einen guten Ansatz haben. Aber wir brauchen Daten. Wir brauchen Content und wir brauchen natürlich auf der anderen Seite auch den touristischen Vertrieb, der das annimmt und sagt, hey, das ist gut für uns und das ist jetzt eine Maschine, ist letztendlich ein 24/7-Mitarbeiter, den ich habe. Und das ist kein böser Mensch, das ist kein R2D2, der da unter meinem Tisch sitzt und dann, irgendwie böse Sachen mit meinem Business macht.
Als Vorbereiter wunderbar. Und ich meine, du sagst es eben, mit Content, wie wichtig ist Content, reeller oder non-bookable Content? Absolut wichtig. Ich muss es nicht in Anspruch nehmen, aber ich fühle mich geschmeichelt, wenn der Anbieter sich Mühe macht. Wenn er sagt, okay, ich stelle dir alles zur Verfügung, was du da machen kannst. Du musst es nicht tun, aber du weißt, dass du es tun kannst. Und dann, und diese Brücke zu bauen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und dann, und wer weiß, und dann, ich meine, das ist auch eine interessante Revenue-Quelle für die Veranstalter vor Ort. Und wenn derjenige quasi dann seiner besonderen Wunsch nachgehen kann, ohne sich darüber, selber darüber zu kommen, wunderbar. Das ist eine Art und Weise, die Kunden zu kriegen und zu halten. Man muss dann quasi mit der Kunde mitgehen und dann muss wissen, wie die Geschmäcker sich ändern oder wie sie sich entwickeln oder reißen. Das ist klar.
Ja. Content ist ja dann nicht nur das Event und das Erlebnis vor Ort, sondern tatsächlich auch die Situation vor Ort. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz sehr smoother Übergang zu dem, was du jetzt gerade machst. Also zwischendurch hast du dich ja tatsächlich auch noch sehr umtriebig verhalten in der touristischen Industrie. Da wollen wir uns jetzt nicht zu weit, sonst müssten wir viele Folgen draus machen. Sonst können wir auch die komplette Biopic draus drehen irgendwann mal. Das machen wir dann später mal. Aber ein Thema A3M, ein wichtiges Thema, wie ich finde, A3M, Global Monitoring, das Thema Sicherheits- und Destination Management, ganz wichtiges Thema, Informationen aus Destinationen, Informationen zum Produkt. Das ist genau diese Art von Content, die auch in Zukunft, da unterstelle ich jetzt einfach mal, da seid auch ihr mit A3M erstmal am Anfang. Mit den Informationen, die ihr zurzeit bereitstellt. Das ist alles ein bisschen Covid-getrieben, aber ihr habt ja schon viel früher andere Themen, das Thema Krisenmanagement und so. Ja. Vielleicht magst du erzählen, wie ist es entstanden und vielleicht so die eine oder andere Story, wie es aufgenommen wurde in der Touristik, als du gesagt hast, hey, Moment, wir müssen den Leuten auch mal sagen, wenn irgendwo Kraftwerk brennt.
Ja. Ich meine, ich komme dann zurück auf das, was du ganz am Anfang gesagt hast, Musiker und dann die was komponiert. Bis jetzt, vor A3M, haben wir Lieder umgeschrieben oder neu geschrieben. Mit A3M sind wir quasi mit einem leeren Blatt angefangen. Und dann, oder vielleicht das ist nicht ganz so richtig. A3M ist keine, also A3M GmbH ist ein Newco, eine Firma, die ich gegründet habe. Aber A3M gab es als reine Tsunami-Frühwarnsystem früher. Und diejenigen, die damals A3M als Tsunami-Frühwarnsystem gebaut haben, sind an mich damals reingetreten mit der Frage, ob ich da Interesse hätte, dort zu investieren. Und man hat sich dann unterhalten und dann irgendwann hat sich dann eine Gelegenheit gegeben, dass ich dann die Firma quasi übernommen habe und dann aus einer ausländischen Gesellschaft habe ich eine deutsche GmbH gegründet. Und das war das leere Blatt. Und das leere Blatt hieß, gibt es einen Bedarf irgendwann in der Reiseindustrie, dass man Ereignisse bewerten kann und dass man diese bewertete Ereignisse in Verbindung mit Reisenden mathematisch zusammenbringen kann. Ich will das jetzt nicht so kompliziert darstellen. Das heißt, dass wenn ich irgendwo unterwegs bin und wenn irgendwas passiert, möchte ich informiert werden. Und dann, und wenn, wenn ich dahin geschickt wurde mit einem Veranstalter, muss der Veranstalter oder soll der Veranstalter in der Lage sein, mir zu sagen, was ich zu machen habe. Ich meine, eine Kleinigkeit wäre, die Maschine ist verspätet und dann tauche er zwei Tage nicht, aber 2 Stunden später im Flughafen auf. Das ist ein einfaches Beispiel. Aber damals waren wir die Aufmerksamkeit auf Krisen. Das war 2010. Die Aufmerksamkeit auf Krisen war langsam, es kam, Social Media kam. Und dann, da wurde viel mehr über Krisen im Fernsehen diskutiert. RTL 2, nur als Beispiel, zeigen, umso dramatischer, umso besser. Schadenfreude, whatever, das spielt alles irgendwie eine Rolle. Und wir haben gedacht, in 2010, das Wort Krisenmanagement in Verbindung mit Reisen, insbesondere mit Pauschaltouristik oder Touristik zusammenzubringen, ist schwierig. Weil auf einer Seite willst du Freude und gute Laune verkaufen, auf die andere Seite machst du die Leute auf potenzielle Gefahr aufmerksam. Das funktioniert nicht. In dem Business Travel Bereich war es anders, weil da hast du deine Fürsorge gepflegt, deine Duty of Care. Du bist als Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, deine Leute zu informieren. Und das war auch, das haben wir auch gemacht. Und das machen wir heute in sehr großem Stil. Aber ich war davon der Überzeugung, ob das jetzt Vision oder einfach ein bisschen logisch darüber nachgedacht, dass so ein Informationssystem wird irgendwann in der Touristik eine absolute Daseinsberechtigung haben, dass aus dieser Krisen mit Touristik, dass die nicht harmonieren, dass irgendwann da drauf, dass irgendwann später ein Veranstalter wird sich mit dem Wort beschmücken können, jawohl, ich habe Krisen auch im Griff. Krisen sind nicht wegzudenken, die passieren, aber was wichtig ist für Reisende, ist, ich buche da, wo ich die Überzeugung habe, dass wenn irgendwas ist jemand da, der mich quasi berät oder sagt, was ich zu tun habe. Ob das jetzt einfach ist, bleib im Hotel oder bleib im Zimmer oder wie auch immer. Aber diese Sicherheit muss vorhanden sein und der Veranstalter, der diese Sicherheit anbietet, das ist Brand Value. Du hast es sicherlich auch über den letzten paar Jahren gesehen. Ich meine, wir sind damals wir arbeiten sehr, sehr eng mit TUI zusammen, ganz paneuropäisch. Und über die Jahre haben wir da wirklich ein sehr, sehr großes System entwickelt und installiert, mittendrin in deren quasi Reservierungs-Buchungsumfeld. Und wenn irgendwas passiert, etwas dramatischere Krisen, die Fernsehgesellschaften sind sofort bei TUI im Krisenzentrum. Warum? Weil es anschaulich ist. Die haben da eine große Leinwand und da blinken die Leuchtensachen. Da sind verschiedene Formen, da sind Punkte, was Reisende und solche Sachen dann abbildet. Und da steht dann jemand von der TUI davor und erklärt, was auf die Karte passiert. Selbstverständlich. Oder leider sagen wir, das ist hier Global Monitoring von Dylan. Das hätte ich ganz gerne, aber klar, das machen die nicht. Also das ist alles ein sehr, sehr, logischerweise sehr, sehr ernst. Diejenigen sitzen zu Hause und gucken das. Und die sagen einfach, ja, es ist doof, dass solche Sachen draußen in der Welt passieren. Aber die Jungs da in Hannover, die scheinen es im Griff zu haben. Da buchen wir das nächste Mal. Und das ist genau der Brand Value, der heute notwendig ist. Und dann, sagen wir das, was wir heute, wir haben über den letzten 12 Monate oder vor der Corona-Zeit, haben wir nicht nur mit den größeren Veranstaltern, auch mit mittelständischen und kleineren speziellen Veranstaltern zu tun. Mit Corona wurden wir jetzt ein bisschen abgelenkt und haben wir unsere Destination Manager und der Reisemanager und Ähnliches gebaut. Aber wenn ich heute jetzt als Verbraucher, als Familienvater und unbedarft jetzt, was diese ganze Brand Value oder Duty of Care angeht, ich gehe einfach davon aus, dass wenn ich ins Reisebüro gehe und wenn ich jetzt XY oder Z buche, dass sich jemand um mich kümmert, wenn irgendwas ist. Und davon kann man leider heute nicht ausgehen, weil das ist nicht der Fall. Die großen Veranstalter erkennen das, die erkennen das. Die Brand Value sowieso, klar. Aber das ist da, diese Fürsorgepflicht ist noch nicht in der Touristik vorhanden. Aber es gibt logischerweise der moralische Verpflichtung, die Großunternehmen haben, wenn die Tausende von Leuten durch die Welt täglich verschicken, dann haben die eine moralische Pflicht, auf den aufzupassen. Und das machen die auch sehr, 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 sehr gut. Und das sehen wir zukünftig bei A3M als quasi eine große Herausforderung für uns, aber sicherlich auch eine Opportunity, wo wir sagen, wir müssen ein Plattform haben oder eine Code of Conduct, könnte man das beinahe nennen. Das heißt, egal, welche Veranstaltung man bucht, ob das die großen Louis, ob das die großen FTIs, ob das die großen DER sind, Altours, Schauensand, whatever, oder ob das der kleine Veranstalter, der Paragliding in Peru spezialisiert ist. Ich muss die Gewissheit haben, dass jeder Veranstalter den gleichen Code of Conduct lebt. Ob er das selber tut, die Großveranstalter haben deren eigene Abteilung, oder ob die das machen lassen über jemanden wie zum Beispiel eine A3M, das ist aus Sicht der Reisende ist es egal. Der Reisende muss die Gewissheit haben, dass über einen gekümmert wird. Und das sehe ich als unsere, sagen wir, eine sehr spannende Zukunft.
Das ist die Mission.
Das ist die Mission momentan. Wie gesagt, in der Business Travel Club, wir wachsen sehr schnell. Wir haben sehr große Corporate Kunden. Wir machen die amerikanische Anbieter unsicher, jagen den ab und zu mal auch nach Hause. Da freuen wir uns sehr, sehr drüber, logischerweise. Aber die Touristik ist eine ganz andere Marktplatz. Und dann und da sehe ich eine selbstverständlich eine Opportunity, eine das ist eine wirtschaftliche Gelegenheit, die wir da selbstverständlich wollen wir da wirtschaftlich zurechtkommen. Aber wir sehen da einen ganz, ganz hohen Bedarf auf Sicht der Reisenden. Und ob das jetzt ein mittelständischer Spezialveranstalter oder ob das ein Onliner ist, der Onliner wird auch sagen, ich hätte auch ganz gerne die Möglichkeit, meine Kunden zu informieren, wenn die unterwegs sind. Ich bin nicht nur derjenige, wo man schnell hingeht, um einen Deal zu machen oder schnell einen Last Minute zu buchen. Ich möchte auch in der Lage sein, mit etablierten, organisierten Veranstaltern so auf der gleichen Augenhöhe zu sein, dass ich meine Kunden auch die entsprechende Sicherheit geben kann. Und das sehen wir als große Outsourcing, als Dienstleistung, wo wir sagen, wir haben die Expertise, wir haben die Leute an Bord, wir haben die Informationen, wir haben die Routine, wir machen das rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, 365 im Jahr. Und ich glaube, auch was wichtig ist, was unglaublich wichtig ist, man kann sich das leisten, weil es gibt ein Economies of Scale. Wenn du heute 50 Veranstalter in Deutschland hast, 50 Veranstalter machen das Gleiche. Das heißt, wenn irgendwo irgendeine Food Poisoning oder irgendwo was passiert auf Mallorca, 50 Veranstalter müssen den gleichen Prozess zum gleichen Zeit anstoßen, um auf die gleichen Augenhöhe mit den Großen zu sein. Das funktioniert nicht. Das kann nicht funktionieren. Das heißt, durch die Tatsache, dass wir das für anderen tun, können wir dann Economies of Scale herbeiführen, was das Ganze sehr, sehr bezahlbar macht, wenn man das beim Namen nennt.
Und ich glaube, das ist das, also genau das, was ich auch meinte mit dem Thema, dass diese weichen Faktoren, auch was Content angeht, was Information angeht, in Zukunft sehr entscheidend werden, auch für wirtschaftliche Entwicklung. Das heißt, Tom, die Zeit ist fast rum. Es ist, du hast es so schön zusammengefasst schon. Ihr habt die Leute, ihr habt die Technik, ihr habt das Wissen. Was ich am besten finde, ihr habt die Mission und ihr habt die Vision. Das macht mir immer besonders viel Spaß, hier im Travelholics Podcast mit Leuten zu sprechen, die Visionen haben und die auch wissen, wie es weitergeht. Nicht nur im Digitalisierungsbereich, in dem Fall mit diesem Background, den du hast, super spannend, die Entwicklung sowieso. Ich bin sicher, wie ich schon sagte, A3M wird sich erfolgreich weiterentwickeln. Ich bin mir auch sicher, es wird noch die eine oder andere weitere Idee kommen. Es kann auch durchaus sein, wir arbeiten ja zum Beispiel als E-Confirm tatsächlich auch schon mit A3M zusammen. Wir haben einen Sicher-Reisen-Hub gebaut für einige Plattformen, wo wir den auch live stellen. Jetzt haben wir genug Promotion gemacht für die ganze Geschichte. Darf aber auch sein, ist auch wichtig, weil wir machen hier Informationen und der Podcast ist ja non-commercial. sollte man ja auch sehen. Lass uns in Kontakt bleiben. Lass uns gerne wieder eine Folge aufnehmen und berichten, wie es weitergeht. Ich hätte auch gerne noch so die eine oder andere Inside-Story aus der Touristik und aus dem Musikerleben. Hast du eigentlich jemals gesungen auf irgendwelchen
Touristischen Events? Gesungen, ja. Ob ich singen kann, ist eine andere Frage.
Ja gut, das ist ja bei Bono oder vielen Sängern.
Ich gucke immer auf Coldplay und dann der Chris Martin, der gut, ich meine, ein Wortkerl, aber kann überhaupt nicht singen. Aber na gut, mein Namensvetter Bob Dylan hat, glaube ich, auch schon keine Probleme damit.
Genau. Und dann, kann auch nicht singen, ist 80 geworden, Pulitzer-Preisträger.
Genau.
Und Nobelpreis hat er auch bekommen.
Genau.
In diesem Sinne bleiben wir bei Musik und Touristik, bleiben wir ein bisschen heiter. Tom, ich danke dir ganz herzlich. It was very, very inspiring talking to you. Dankeschön, alles Gute für dich.
Sehr gerne, mache ich. Hat viel Spaß gemacht und immer mal wieder.
Ja, und okay. Danke an alle Zuhörer für das Einschalten beim Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch, das ist der Podcast für Touristiker. Wir hören uns wieder im Digitalk. Auf bald. Tschüss.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.